Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. In Deutschland und Schweden wachsen die Sorgen über organisierte Clan- und Bandenkriminalität. Beide Länder gehen aber unterschiedlich dagegen vor. Während Deutschland stark auf Prävention und Ausstieg setzt, verschärft Schweden jetzt seine Gesetze massiv. Künftig sollen schon 13-Jährige für schwere Straftaten in Haft kommen. Was steckt hinter diesen Entwicklungen? Wie ähnlich oder unterschiedlich sind die Strategien beider Länder und welche Lehren lassen sich ziehen? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Olof Bruninge, Direktor für internationale Entwicklungszusammenarbeit an der Jönköping International Business School in Schweden. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Danowski.
Herr Bruninge, Sie sind zwar kein Kriminologe, sondern Wirtschaftler. Trotzdem, Sie kennen Schweden und Deutschland, beide Gesellschaften sehr gut und auch in beiden Ländern die Problemstellungen sehr gut. Lassen Sie uns zunächst mal klären, wenn in Deutschland oder in Schweden von Clans oder Bandenkriminalität die Rede ist, was genau ist damit eigentlich gemeint?
Ja, also damit gemeint sind eigentlich kriminelle Banden, die als Organisationssystem Verwandtschaftsbeziehungen nutzen. Man kann sich ja vorstellen, kriminelle Banden, die haben irgendetwas gemeinsam. Vor ein paar Jahrzehnten wäre das in Schweden vielleicht ein gemeinsames Interesse für Motorräder und Rockerkultur gewesen. Heute ist das sehr häufig ein verwandtschaftliches Netzwerk. Und diese sogenannten Clans haben häufig Wurzeln im Nahen Osten, rekrutieren sich also hauptsächlich aus Leuten, die miteinander verwandt sind und auch verwandtschaftsbedingte Loyalitätsbeziehungen haben.
Warum ist genau diese Art von Clan-Kriminalität das Problematische für unsere westlichen Strukturen und Kulturen und warum kann man denen so schlecht begegnen?
Also die Clan-Kriminalität in Schweden ist vielleicht in erster Linie auch ein Problem, weil sie inzwischen so umfassend ist und weil sie mit sehr grober Gewalt einhergeht. Also es kommt relativ häufig zu Tötungsdelikten. Schwierig ist dann vielleicht, dass diese Verwandtschaftsbeziehungen, die natürlich auch irgendwie kulturell bedingt sind, aus einer westlichen oder nordeuropäischen Perspektive schwer zu durchschauen sind. Dass es da auch Loyalitäten gibt, die vielleicht über Ländergrenzen hinausgehen und die Schweden oder Deutsche vielleicht nicht immer so gut verstehen. Einige von diesen Clans, die gibt es ja sowohl in Schweden als auch in Deutschland. Also das ist die gleiche Familie, die dann in beiden Ländern aktiv ist.
Schweden galt ja lange als sehr sicheres Land. Inzwischen hören wir, und das haben Sie jetzt auch schon gesagt, eben von Schießereien, von Bombenanschlägen und, das kommt jetzt noch dazu, von sehr, sehr jungen, jugendlichen Tätern. Wie ernst ist die Lage heute wirklich?
Das ist ein Bild, was vielleicht nicht immer so eindeutig ist. In deutschen Medien lese ich sehr häufig, dass die Gewalt eskaliert. Das ist eigentlich nicht mehr so. Also die Zahl der Schießereien ist inzwischen etwas rückläufig. Also die Maßnahmen der Politik scheinen da schon etwas zu wirken. Aber es kommen eben immer noch viele Schießereien, Tötungsdelikte, Anschläge vor. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Das merkt man jetzt nicht unbedingt im täglichen Leben, also wenn ich zur Uni gehe oder meine Studenten treffe. Aber gerade in sozial mehr problematischen Brennpunktgebieten ist das eben schon ein großes Problem.
Was hat Schweden getan, um Banden- und Clankriminalität einzudämmen? Weil Sie haben ja schon von Erfolgen gesprochen.
Also wenn man etwas länger zurückgeht, dann hat man erst ganz lange nichts getan. Man hat das Problem ziemlich viel totgeschwiegen. Es war auch sehr heikel, überhaupt von Verbindungen zu Clans und zu Migration zu sprechen. Das hat sich aber inzwischen geändert. Und die Mitte-Rechts-Regierung, die 2022 an die Macht gekommen ist, hat also sehr stark damit gearbeitet, der Polizei weitere Befugnisse zu geben, das Strafmaß zu verschärfen und allgemein durch Gesetzgebung versuchen, diese Clan-Kriminalität etwas einzuhegen.
Jetzt kommt der nächste Schritt. Die Regierung will nämlich das Strafmündigkeitsalter auf 13 Jahre senken. Zunächst ist das ja auch eine gesellschaftliche Sache, denn das wird sicherlich auch heiß in den Medien diskutiert. Wie sehr wird das diskutiert als notwendige Konsequenz oder als Bruch mit liberalen Prinzipien in Schweden?
Ja, das beschreiben Sie ganz richtig. Das wird durchaus kontrovers diskutiert. In den 70er, 80er Jahren war ja Schweden sehr liberal. Da wäre man am liebsten ganz ohne Gefängnisse ausgekommen. Die Gefängnis- oder Justizvollzugsanstalten, wie man in Deutschland sagen würde, die heißen in Schweden auch Kriminalpflegeanstalten. Das ist ja auch irgendwie ein Ausdruck dessen, dass man eben sehr auf Rehabilitierung setzt und weniger auf Strafe. Inzwischen ist allerdings der Leidensdruck gerade durch die Bandenkriminalität so hoch, dass man gesagt hat, wir müssen da härtere Maßnahmen ergreifen. Und weil viele der Banden absichtlich auf Kinder und Jugendliche zurückgreifen, die eben noch nicht strafmündig sind, hat man sich entschlossen, das Strafmündigkeitsalter auf 13 zu senken.
Jetzt hört man aber immer wieder die wildesten Geschichten. Zum Beispiel, dass 13-, 14-Jährige für Überfälle bezahlt werden oder für Morde. Gerade damit die Spur eben nicht zum Clan oder zu denjenigen, die die Auseinandersetzung hatten, zurückverfolgt werden können. Die kriegen dann ihre paar tausend Euro überwiesen und so weiter. Aber wie kommt es dazu, dass gerade immer mehr Junge das machen?
Vor einigen Monaten habe ich mit einem Pastor gesprochen, der in unserem lokalen Brennpunkt sozusagen in Jönköping tätig ist. Und seine Gemeinde macht auch eine sehr, sehr große und gute soziale Arbeit. Der hat mir eine Geschichte erzählt von einem Jungen in der Nachbarschaft. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie alt er war, aber vielleicht 10, 11 Jahre alt, der in der Schule von seinen Mitschülern gemobbt wurde. Und dementsprechend ging es ihm nicht gut. Und das hat also eine lokale Bande gesehen und die haben ihm gesagt, komm, mach doch bei uns mit. Die lokale Bande hat also diesen Jungen angesprochen, guck mal, wenn du bei uns mitmachst, dann helfen wir dir gegen die anderen Jungs, die dich mobben. Dann war der Junge eben in der Bande drin. Und wenn man selbst Kinder hat, dann bricht einem das schon irgendwie das Herz. Kinder, Jugendliche, denen es also irgendwie schlecht geht, die werden von diesen Banden aufgesogen und für ihre Zwecke eingespannt.
Und jetzt kommen wir auch mal nach Deutschland und da setzt man ja stark auf Prävention. Also zum Beispiel mit der Initiative Kurve kriegen. Und interessanterweise läuft sowas Ähnliches ja auch in Schweden unter dem Namen Red Kurva. Können Sie ganz kurz erklären, ob das überhaupt funktioniert, diese Prävention?
Also mit Prävention arbeitet man ja im Prinzip, glaube ich, sowohl in Deutschland als auch in Schweden recht lange. Und ich halte das auch für sinnvoll, denn natürlich landen diese Kinder, die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, die landen auf der schiefen Bahn und treten vielleicht nicht sofort durch irgendwelche Kapitalverbrechen in Erscheinung. Also man ist natürlich gut, wenn man das irgendwie vorher schon abfangen kann. Es ist allerdings so lange hier schon mit Präventionsprojekten gearbeitet worden. Es fließt viel Geld in diese Brennpunktgebiete. Es gibt Sozialprojekte noch und nöcher. Alleine hat das wohl nicht ausgereicht.
Das heißt, Ihrer Meinung nach, braucht man eine Balance zwischen Härte und noch mehr Härte und Prävention?
Ich glaube, dass man durchaus sowohl Härte als auch Prävention gebraucht. Denn das Ziel muss ja sein, dass die Kinder, die Jugendlichen gar nicht in kriminellen Banden erst landen, wenn dann es zu Verbrechen kommt, wenn geschossen wird, wenn Handgranaten eingesetzt werden, dann ist es ja im Grunde genommen schon zu spät. Aber wenn diese schweren Verbrechen geschehen, muss natürlich auch etwas getan werden. Und ich glaube, ein Grund, warum wir jetzt weniger Schießereien sehen als in den vergangenen Jahren, ist zum Teil auch, dass einfach die Täter in Gefängnissen sitzen.
Wenn ich daran denke, dass in Deutschland wieder irgendjemand noch mehr ins Gefängnis gehen soll, dann frage ich mich, in welches Gefängnis und wo ist überhaupt noch Platz für irgendjemanden? Die Gefängnisse sind ja alle voll. Manchmal laufen noch irgendwelche Leute mit Fußfessel rum. Manchmal werden sie auch sofort irgendwie sogar nach Tatverdacht freigelassen. Also alleine an den Kapazitäten mangelt es ja schon in Deutschland. Wie sieht es da in Schweden aus?
Das ist in Schweden ganz genauso. Das wird aber auch sehr gezielt angepackt durch die Politik. Es werden in den bestehenden Gefängnissen Verdichtungen durchgeführt, dass also frühere Einzelzellen eben doppelt belegt werden. Es werden neue Gefängnisse gebaut und es wird auch ein Vertrag mit Estland abgeschlossen, der vorsieht, dass Gefangene aus Schweden in estnischen Gefängnissen untergebracht werden. Das war zunächst sehr umstritten. Allerdings gibt es inzwischen eine blocküberschreitende Mehrheit dafür. Also sowohl die Mitte-Rechts-Regierung als auch die Sozialdemokraten sind dafür.
weil Sie jetzt gerade die Politik angesprochen haben. Insgesamt, wie kommt denn diese Restriktionspolitik in Sachen Clan- und Bandenkriminalität in Schweden bei den Menschen an und wie schlägt sich das auch in Wahlen nieder? Denn das, was auch hier zu uns nach Mitteleuropa geschwappt ist, ist ja die Tatsache, dass die Schwedendemokraten, die ja für einen sehr, sehr harten Migrations- und Kriminalitätsbekämpfungskurs stehen, dass mit denen eigentlich keiner so richtig will, aber in Sachen Bandenbekämpfung die anderen Parteien alle doch irgendwie funktionieren, zumindest hausverstandmäßig noch. Trügt dieser Eindruck oder ist da noch Luft drin?
Also ich glaube, dass die Schwedendemokraten eigentlich, obwohl es hier lange auch so eine Art Brandmauer gegenüber den Schwedendemokraten gegeben hat, die anderen Parteien vor sich hergetrieben haben. Die haben eben die Kriminalitätsbekämpfung, Law and Order und die Migrationspolitik sehr stark betont. Und weil es eben gerade bei der Kriminalität lange nicht besser wurde, blieb den anderen Parteien da auch gar nichts anderes übrig, als in die gleiche Richtung zu gehen. Und das gilt inzwischen nicht nur für die klassisch bürgerlichen Parteien, sondern teilweise auch für die Sozialdemokraten, obwohl die dann immer noch ein bisschen mehr zurückhalten und ein bisschen vorsichtiger sind. 2022 haben die Schwedendemokraten ja ein sehr gutes Wahlergebnis gehabt. Sie tolerieren die Mitte-Rechts-Regierung inzwischen in einer Art Quasi-Koalition. Also sie sitzen selber nicht mit Ministern in der Regierung, arbeiten aber sehr, sehr eng mit der Regierung zusammen. Man hat einen umfangreichen Vertrag abgeschlossen, wie man zusammenarbeiten will. Und in Umfragen geht es den Schwedendemokraten weiterhin sehr gut.
Deutschland und Schweden lassen sich jetzt nicht miteinander vergleichen, 1:1, aber manche Prozesse ähneln sich und Schweden hat ja schon einen bisschen längeren Weg und auch teilweise einen Lösungsweg dann hinter sich. Und wenn Sie jetzt auf Deutschland schauen, an welchem Punkt befindet sich Deutschland und kann man da eigentlich im Positiven den Schalter noch umlegen?
Also ich glaube, es ist möglich, immer die Kurve zu kriegen, sonst müssten wir alle irgendwohin auswandern und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wohin sollen wir dann gehen? Ich glaube, dass Deutschland hinter Schweden zurückliegt. Einmal zum Teil noch teilweise in der Intensität dieser Verbrechen. Da kann man ja hoffen, dass es in Deutschland nie so schlimm wird wie in Schweden. Obwohl ich neulich gelesen habe, dass in Berlin inzwischen mehr geschossen wird als in ganz Schweden. Ich sehe allerdings noch häufig in der deutschen politischen Debatte, dass eben diese Verleugnung stattfindet, dass man eben vorsichtig ist, das Wort Clankriminalität in den Mund zu nehmen, dass man sehr vorsichtig ist, die Verbindung zur Migration herzustellen. Und da sind wir, glaube ich, in Schweden inzwischen weiter.
Wie würden Sie denn die in Deutschland einschätzen? Also was für Voraussetzungen haben wir da im Vergleich zu Schweden vor uns?
Ja, mein allgemeiner Eindruck ist, dass Deutschland die Chance nutzen muss, dass es in Deutschland noch nicht so schlimm ist, wie es in Schweden ist oder zumindest vor 2-3 Jahren war. Mit dieser doch sehr stark eskalierenden Gewalt, den vielen Morden und all dem, was hier bei uns passiert ist. Da sollte man in Deutschland hoffentlich noch die Bremse ziehen können. Und ich glaube, dazu ist es ungeheuer wichtig, dass man Probleme beim Namen nennt, dass man zum Beispiel die Clankriminalität beim Namen nennt und dass man auch die Frage stellt, ob die große Zuwanderung und die begrenzten Erfolge bei der Integration dann nicht Teil des Problems sind.
Bezogen auf die Aktualität ist ja Probleme beim Namen nennen gerade das Riesenproblem. Selbst wenn die Regierungspartei CDU und Friedrich Merz mal sagen, was gerade ist, werden sie gleich gescholten und sie machen einen Rückzieher. Wenn die AfD, also die deutschen Schwedendemokraten sozusagen, dann darauf hinweisen, was nicht stimmt, dann kommt der Hinweis vom Falschen. Sehen Sie in Deutschland überhaupt noch den Willen und die Möglichkeit, bei dieser dilemmaartigen, verfahrenen Situation etwas ändern zu können oder überhaupt etwas ändern zu wollen?
Ja, da habe ich leider meine Zweifel, denn die politische Lage in Deutschland ist ja doch sehr festgefahren mit einer politischen Mitte, die da sehr unterschiedliche Einstellungen, glaube ich, zu dem Thema hat und sich dann auf irgendeinem kleinsten gemeinsamen Nenner einigen muss. Dann gibt es dort diese Brandmauer hin zur AfD. Ich muss persönlich sagen, ich kann diese Brandmauer auch irgendwie verstehen. Ich glaube, dass die Schwedendemokraten, also unsere rechtspopulistische Partei hier, wesentlich realpolitischer ist als die AfD. Und dass die Schwedendemokraten es den übrigen Parteien auch leichter gemacht haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten, als die AfD das in Deutschland macht. Aber ich sehe in der großen Koalition, die Deutschland im Moment hat, eigentlich nicht die politische Handlungskraft, an diesen Dingen etwas groß zu ändern.
Das war Professor Olof Brunninge über die Anti-Clan- und Bandenpolitik in Deutschland und Schweden. Vielen Dank fürs Gespräch und für Ihre Ausführungen.
Vielen Dank, Herr Danowski.